D-Radio Wissen. Update.
Russlands Präsident Wladimir Putin ist heute von seinem Parlament gefeiert worden. Da hat er erst eine Rede zur umstrittenen Volksabstimmung auf der Krim gehalten. Danach ließ er dann Taten folgen. Seit heute ist es so gut wie offiziell. Die Halbinsel wird ab sofort zu Russland gehören. Das ist heute unser Top-Thema. Ich bin Amelie Fröhlich. Hallo.
Update.
2 Tage nach der Volksabstimmung hat Putin Fakten geschaffen. Er und Vertreter der Krim-Regierung haben einen Vertrag unterschrieben zur Aufnahme der Halbinsel in die Russische Föderation. Alles Weitere scheint jetzt nur noch Formsache zu sein. Das Parlament in Russland muss der Aufnahme der Krim noch zustimmen, genauso wie das Verfassungsgericht, das gilt aber als sicher. Vor der Vertragsunterzeichnung heute hat Putin seinen Standpunkt mehr als klar gemacht bei einer Rede vor dem russischen Parlament. Die Volksabstimmung auf der Krim bezeichnete er als demokratisch und legal. Er nannte die Krim einen untrennbaren Teil Russlands. Putin sparte auch nicht mit Kritik. Seiner Meinung nach hat sich der Westen in der Ukraine verantwortungslos verhalten.
Aus dem Westen hören wir, dass wir das Völkerrecht verletzen. Es ist ja schön, dass sich die USA jetzt daran erinnern. Im Fall der Ukraine hat der Westen Grenzen überschritten. Grob, unverantwortlich und unprofessionell.
Putin wandte sich auch direkt an Deutschland.
Unser Land hat Sie bei der Wiedervereinigung unterstützt. Ich bin sicher, dass Sie das nicht vergessen haben und rechne damit, dass Sie das Streben der Russen nach einer Wiedervereinigung unterstützen.
Die ukrainische Regierung, die USA und die EU haben sauer reagiert. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat zu der neuen Entwicklung deutliche Worte gefunden.
Das sogenannte Referendum war entgegen dem internationalen Recht die Unabhängigkeitserklärung, die gestern auch der russische Präsident akzeptiert hat, war gegen das internationale Recht und die Aufnahme in die russische Föderation ist nach unserer festen Auffassung auch gegen das internationale Recht.
Auf der Krim selbst, da hat sich die Lage am Nachmittag zugespitzt. Da ist ein ukrainischer Militärstützpunkt angegriffen worden. Offenbar ist ein ukrainischer Soldat erschossen worden. Die Regierung der Ukraine macht russische Truppen für den Angriff verantwortlich.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch im Netz ist die Putin-Rede heute das Tagesthema und viele haben düstere Vorahnungen. Bernd Ulrich schreibt via Twitter: Heilige, Kriege, Helden, Opfer. Das Vokabular von Nationalismus und Aggression. Thomas Wiegold fragt auch auf Twitter: Wenn Putin sagt, Kiew ist die Mutter der russischen Städte, was soll uns das sagen? Von manchen kriegt Putin auch Zustimmung. Thomas Grill meint: Der Mann hat einfach recht, die westliche Bigotterie ist unerträglich. Und Michael Matt Günther schreibt bei Facebook: Man muss ihn nicht mögen, aber wo er recht hat, hat er recht. Rüdiger Becker schreibt bei Facebook: Es ist erschreckend, wie viele hier überhaupt nichts daran stört, dass Putin massiv das Völkerrecht gebrochen hat. Und zwar weitaus massiver, als es je die USA, die wahrlich auch viel Dreck am Stecken haben, versucht haben. Und hier gibt es Leute, die ihm dafür noch Beifall spenden.
Was sonst noch wichtig war?
Ja, jetzt gehe ich zu Fuß.
Ich bin gerade ein bisschen überrascht, weil ich das nicht gehört habe.
Wie diesen beiden ging es heute vielen. Wer in NRW Bus und Bahn fahren wollte, wartete oft vergeblich. Grund war der Streik im öffentlichen Dienst. Davon betroffen waren heute neben NRW auch Bayern, Brandenburg, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Viele Busse und Bahnen fuhren nicht. Ein Chaos gab es aber trotzdem nicht. Die meisten Betroffenen hatten sich wohl auf die Situation eingestellt. Wer zur Arbeit musste, stieg aufs Rad um, ging zu Fuß, fuhr mit dem Auto oder rief sich ein Taxi. Die Streiks im öffentlichen Dienst hatten auch Auswirkungen auf andere Bereiche. Städtische Kitas blieben zu, die Müllabfuhr kam nicht, viele Ämter und Krankenhäuser arbeiteten nur mit Notbesetzung. Die meisten Menschen hatten aber Verständnis für den Warnstreik.
Verstehen kann ich das. Wenn das so 1 oder 2 Tage mal ist, ist das dann auch in Ordnung. Aber es darf halt nicht dauerhaft werden. Das ist da, glaube ich, schon etwas nervig.
Manche hatten das Gefühl, sie streiken alle halbes Jahr, aber größtenteils kann ich schon nachvollziehen, ja.
Ich habe volles Verständnis für die Leute, die eben ein bisschen mehr Geld haben wollen, weil die arbeiten für einen Hungerlohn und haben Stress ohne Ende.
Die Gewerkschaften wollen Städte und Gemeinden vor der nächsten Tarifrunde übermorgen unter Druck setzen. Sie fordern für die mehr als 2 Millionen Beschäftigten 100 Euro mehr im Monat. Außerdem wollen sie eine Lohnerhöhung von 3,5% durchsetzen. Die Arbeitgeber halten das für überzogen, haben bisher aber kein eigenes Angebot vorgelegt. Für Europa war das heute eine ziemlich wichtige Entscheidung. Das höchste deutsche Gericht hat ein Urteil zur europäischen Krisenpolitik gefällt. Es ging um die Frage, ob Deutschland sich weiter am dauerhaften Euro-Rettungsschirm ESM beteiligen darf. Die Antwort: Deutschland darf. Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts verstößt der ESM nicht gegen das Grundgesetz. Die Karlsruher Richter wiesen mehrere Klagen endgültig ab. Gerichtspräsident Andreas Voskuhle begründet das Urteil so:
Trotz der eingegangenen Verpflichtung bleibt die Haushaltsautonomie des Deutschen Bundestages hinreichend gewahrt.
Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist nicht wirklich überraschend. Die Richter hatten sich schon im Herbst 2012 in einem Eilverfahren mit dem Thema beschäftigt. Und auch da kamen sie zu dem Schluss, dass die Finanzhilfen für angeschlagene Euro-Länder nicht gegen das Grundgesetz verstoßen. Und zwar unter der Bedingung, dass Deutschland für höchstens 190 Milliarden Euro haftet. Sollte diese Grenze angehoben werden, dann muss der Bundestag zustimmen. Bei diesem Eilverfahren waren einige Punkte noch offen geblieben. Die wurden heute abschließend geklärt. Gegen den ESM gab es mehr als 37.000 Klagen. Das ist die größte Verfassungsbeschwerde, mit der sich das Bundesverfassungsgericht je beschäftigt hat. Für die Angehörigen ist es eine Zerreißprobe. Sie warten seit inzwischen anderthalb Wochen auf ein Lebenszeichen der Passagiere des Fluges MH370. Aber die Boeing aus Malaysia bleibt verschwunden. Einige Angehörige sind so verzweifelt, dass sie jetzt angedroht haben, in den Hungerstreik zu treten. Sie fühlen sich von den Behörden in Malaysia zu schlecht informiert. Die Ermittler haben inzwischen zusätzliche Experten in die Suche nach dem verschwundenen Flugzeug einbezogen. Die US-Raumfahrtbehörde NASA hilft jetzt auch mit und wertet unter anderem Bilder aus, die von Satelliten und der internationalen Raumstation ISS aufgenommen wurden. Die Ermittler gehen davon aus, dass jemand an Bord absichtlich die Kommunikationssysteme ausgeschaltet und die Maschine vom Kurs abgebracht hat.
Was noch wichtig wird:
Der Mindestlohn, dieses Thema hat in der Regierungskoalition schon für ziemlich viele Diskussionen gesorgt. Und das wird wohl auch gleich so sein. Die Parteichefs von CDU, CSU und SPD treffen sich noch heute Abend und wollen über den Mindestlohn sprechen. Dass er kommen wird, ist inzwischen unumstritten. Nur wie er genau aussehen soll, das ist noch die Frage. Arbeitsministerin Andrea Nahles will, dass der Mindestlohn erst ab 18 Jahren gilt. Kritik kommt vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag, deren Chef verlangte, dass der Mindestlohn erst für Beschäftigte über 25 gilt. Fast jeder dritte Lehrling starte erst mit 21 oder älter in seine Ausbildung. Auch die Union stellt Forderungen an SPD-Arbeitsministerin Nahles. CSU-Chef Seehofer will zum Beispiel Ausnahmen für Langzeitarbeitslose. Davon hält der Deutsche Gewerkschaftsbund gar nichts. Der designierte Chef Rainer Hoffmann verlangt von Nahles, der CSU nicht nachzugeben.
Wir halten als deutsche Gewerkschaften Ausnahmen für nicht erforderlich.
Der Mindestlohn sorgt weiter für Diskussionen. Die Parteichefs der Großen Koalition haben heute Abend also ziemlich viel zu besprechen. In Griechenland bleiben morgen viele Schulen, Ministerien und Behörden zu. Die Staatsbediensteten wollen streiken, man könnte fast sagen, mal wieder. Sie sind ja schon oft auf die Straße gegangen, um gegen die Sparpläne zu protestieren. Die Staatsbediensteten in Griechenland wehren sich gegen geplante Entlassungen und wollen ab morgen 48 Stunden lang nicht arbeiten. Bis Ende 2014 sollen mindestens 11.000 Staatsangestellte in Griechenland ihren Job verlieren. Knapp 4.000 sind schon entlassen worden. Die Stellenstreichungen sind Teil der Sparpläne der griechischen Regierung. Die Kürzungen sind eine der Voraussetzungen für weitere Hilfen der EU und des Internationalen Währungsfonds. Alles andere als das Aus wäre schon ein Wunder. In der Fußball-Champions League steht für Schalke gleich ab 20.45 Uhr das Achtelfinal-Rückspiel an, und zwar beim spanischen Rekordmeister Real Madrid. Für die Gelsenkirchener geht es eigentlich nur noch um die Ehre. Das Hinspiel hatte Schalke zu Hause mit 1:6 verloren. Anders sieht es bei Borussia Dortmund aus. Der BVB hat morgen Zenit St. Petersburg zu Gast und gute Chancen, in der Champions League weiterzukommen. Das Hinspiel hatte der BVB 4:2 gewonnen.
Und sonst in der Welt?
In der thailändischen Hauptstadt Bangkok ist der Notstand wieder aufgehoben worden, nach monatelangen Massenprotesten der Opposition. Die Regierung begründet den Schritt damit, dass sich die Sicherheitslage entspannt hat. Außerdem soll der Tourismus wieder angekurbelt werden. Der Notstand war am 21. Januar verhängt worden. Bei Massenprotesten der Opposition gab es 23 Tote und hunderte Verletzte. Die Regierungsgegner wollten Ministerpräsidentin Yingluck Shinawatra zum Rücktritt bewegen. Zuletzt waren die meisten Proteststandorte in Bangkok wieder aufgegeben worden. Nur ein Lager blieb bestehen. An den Demonstrationen der thailändischen Opposition hatten sich in den vergangenen Wochen immer weniger Menschen beteiligt. In Syrien wird die Situation für Kinder durch den Bürgerkrieg immer dramatischer. Nach Angaben des UNO-Menschenrechtsrats leben etwa 1 Million Kinder in Gebieten ohne humanitäre Hilfe. Viele Mädchen und Jungen sind demnach schon verhungert. Außerdem halte das Regime von Machthaber Bashar al-Assad selbst 4-Jährige in Gefängnissen fest. Rebellengruppen setzen Kinder in Kämpfen ein. Das steht in einem neuen Bericht von UNO-Ermittlern. Seit Ausbruch der Kämpfe in Syrien vor 3 Jahren sind nach Schätzungen mehr als 130.000 Menschen getötet worden. Fast 10 Millionen sind auf der Flucht. Die britische Regierung erhöht die Zuschüsse für Kinderbetreuung im größeren Umfang als erwartet. Premierminister David Cameron stellte die Pläne heute vor. Demnach bekommen arbeitende Eltern ab September nächsten Jahres 20% der Kosten für Kinderbetreuung erstattet. Die Summe ist aber gedeckelt. Pro Kind gibt es maximal 2.000 Pfund im Jahr. Insgesamt könnte das neue Programm 1,9 Millionen Familien entlasten. Die Opposition kritisierte, das sei zu wenig und zu spät. Britische Arbeitnehmer leiden seit Jahren unter gleichbleibenden Löhnen und steigenden Preisen.
Wissensnachrichten.
Die Rede war schnell vom Nobelpreis und wenn sich dieses Forschungsergebnis bestätigt, dann schaut es dafür auch ganz gut aus. Es geht um nicht weniger als den Urknall bzw. die Zeit ganz kurz danach. Astrophysiker haben jetzt sozusagen ein Echo des Urknalls vermessen. Weniger als 1 Billionstel von 1 Billionstel einer Sekunde nach dem Zeitpunkt Null unseres Universums. Sophie Stiegler aus den Wissensnachrichten. Was kann man denn an diesen Signalen ablesen, was zu dieser Zeit passiert ist?
Ja, man geht jetzt davon aus, dass das Universum sich da unfassbar schnell aufgebläht hat in der ersten Sekunde nach dem Urknall um das 10 hoch 30-fache. Also damit man sich das vorstellen kann, bei einem solchen Wachstum wäre ein DNA-Molekül plötzlich so groß wie die ganze Milchstraße. Und die Theorie von dieser Explosion quasi gibt es schon seit den 80ern, aber bisher gab es eben keinen Beleg dafür. Das hat sich jetzt geändert.
Hat aber ja auch lange genug gedauert. Wie bekommt man denn überhaupt noch was mit vom Urknall? Ist ja auch schon wie viele Jahre her?
13,8 Milliarden Jahre. Tatsächlich ist das super schwierig, davon noch irgendwas mitzubekommen, aber es geht, weil wenn sowas Gewaltiges im Universum passiert wie diese Ausdehnung, dann hinterlässt das Spuren und bei so einer Explosion wird die ganze Raumzeit erschüttert und es entstehen Wellen, die den Raum dehnen und zusammendrücken und das nennt man dann Gravitationswellen. Die hat schon Einstein vorhergesagt, aber eben bisher wurden sie auch noch nicht nachgewiesen.
Und die kann man jetzt messen?
Nein, leider nicht. Aber man kann wiederum ihre Spuren messen in der kosmischen Hintergrundstrahlung. Die finden wir überall im Universum und darin erzeugen eben die Gravitationswellen Wirbel und die hat man eben gesehen.
Und was sagen uns diese Wirbel dann?
Also erstmal sagen sie uns, dass die Theorie von diesem Aufblähen des Universums wahrscheinlich stimmt, also wenn jetzt die Ergebnisse sich bestätigen und dass es diese Gravitationswellen wirklich gibt. Und außerdem weiß man eben über dieses frühe Universum insgesamt noch super wenig. Also da ist jeder Hinweis willkommen und von da an kann man sich dann weitere Theorien überlegen.
So, wir schauen nochmal in der Zeit zurück, aber nicht ganz so weit, nur 1500 Jahre. Da wuchs mal auf einer antarktischen Insel ein Moos, das wurde im Eis eingeschlossen und genau diese Pflanze haben jetzt wiederbelebt. Wie geht das bitte?
Also eigentlich ganz einfach. Man buddelt, man taut dieses Eismoos auf in einem Brutkasten und wartet, bis es irgendwann grün wird. Genau das haben also Wissenschaftler aus Großbritannien und Neuseeland gemacht. Und die Moose sind eben prädestiniert für sowas, weil sie ihren Stoffwechsel ganz runterfahren können und warten, dass dann bessere Zeiten kommen, in denen es zum Beispiel weniger kalt oder trocken ist. Und dieses Moos eben ist damit jetzt auch die älteste Pflanze, die auf direktem Weg wiederbelebt wurde.
Du betonst das direkt so? Es gab also schon indirekte Erfolge?
Ja, so ungefähr. Also russische Forscher haben schon mal eine Pflanze aus der Eiszeit zum Blühen gebracht sogar. Die war 30.000 Jahre im sibirischen Permafrost. Damals da turnten noch so Mammuts und Neandertaler rum. Und dazu haben die Forscher aber Gewebe aus Samen von dieser Pflanze geklont und nicht einfach nur gegossen im Labor. Das war also sehr aufwendig und kompliziert.
Vom Eis geht's zum Wasser. Das wird an vielen Orten in der Welt knapp.
Ja, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung hat dazu eine Studie gemacht und darin wird eben berechnet, wie viel Wasser der Anbau und der Handel von Nahrungsmitteln eigentlich kostet und wie man da eben sparen könnte. Also für ein Kilo Getreide braucht man zum Beispiel in Marokko ungefähr 2700 Liter Wasser und in Deutschland nur 520. In der Studie heißt es eben, dass Länder in Südeuropa ihren Wassermangel noch verschärfen, indem sie Nahrungsmittel anbauen und exportieren. Indien zum Beispiel ist da schlauer und importiert viele Lebensmittel und dadurch spart es Wasser.
Vielen Dank, Sophie.
Wetter.
Im Norden und Osten Deutschlands ist es weiter grau. Auch in der Mitte kann es immer wieder leicht regnen. Im Süden bleibt es dagegen auch den Abend und die Nacht über trocken. Der Tag morgen fängt vor allem im Nordosten mit dichten Wolken und ein bisschen Regen an. Ansonsten wird es auch sonnig. Dazu 8 Grad an der Ostsee und 18 Grad am Oberrhein. Das war das Update. Ich bin Amelie Fröhlich und wünsche einen schönen Abend.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.